Jeder stirbt für sich allein. So ist das nun mal. Aber keiner lebt für sich allein. Das stimmt auch. Irgendein Umfeld gibt es immer. Leben müssen, sterben müssen. Wer setzt sich durch? Wer scheitert? Wer ist Gewinner, wer Verlierer? Die Fragen sind eindeutig, die Antworten sind es nicht. Meine Familie stirbt aus mit mir. Unser Talent bestand immer in unserer Anpassungsfähigkeit, nicht in unserem Veränderungswillen. Und doch, von der Weitsicht meines Vaters kann ich jetzt gut leben. Dies ist ein langer Abschiedsbrief, begonnen vor 24 Jahren, gestern beendet. Hamburg-Othmarschen im März 2000. Mein Leben hat sich verändert. Zum ersten Mal seit Rolands Tod bin ich nicht mehr allein im Haus. Das habe ich keinem neuen Partner zu verdanken, ganz im Gegenteil. Meine Eltern, Guntram und Irene, sind zu mir gezogen. Es kommt ja manchmal vor, dass die Kinder zu den Eltern zurückziehen, sich zurückziehen vom Leben gewissermaßen. So jedenfalls erscheint mir dieser Schritt. Als ich 1971 wiederkam aus England, lebte ich tatsächlich zunächst wieder bei meinen Eltern. Damals hatte ich noch keine eigene Wohnung gehabt. Wenn dagegen die Eltern zu den Kindern ziehen, wirkt das weniger resignierend als großherzig. Der Bub kümmert sich um die alten Leutchen. So war das bei uns allerdings nicht. Meine Eltern sind vielleicht sogar handlungsfähiger als ich, lebenszugewandter und finanziell unabhängig. Wir waren fast mein ganzes Leben lang so eng miteinander verbunden, dass ich mich oft lustig machte. Guntram und Irene bilden eine Einheit und ich bin das jüngste Zwillingsgeschwister. Inzwischen bin ich mental mit ihnen gleichaltrig geworden, aber immer noch nicht erwachsen, glaube ich in melancholischen Augenblicken. Was heißt erwachsen sein? Träume vergessen haben? Träume aufgegeben haben? Träume ausgelebt haben? Alles das ist mir gelungen. Manchmal will ich gar nichts mehr und manchmal noch so vieles. Nein, das ist nicht erwachsen. Meine Eltern haben sich immer am Machbaren orientiert. Die Adresse zu wechseln, das ist für sie machbar. Machbarer, als es gewesen wäre, das nicht zu tun. Wir werden sehen, ob es auch lebbar wird für uns alle. Es hat ganz praktische Gründe, dass meine Eltern nun zu mir gezogen sind. Guntrams fortschreitende Polyneuropathie macht es ihm schwer, bald vielleicht unmöglich, die 6 Stufen seiner Doppelhaushälfte emporzukraxeln. Meiner Mutter gefiel die Idee, aus dem Doppelhaus zu mir ins Kutscherhäuschen zu ziehen, auf Anhieb wesentlich besser als meinem Vater. Sie malte sich gleich aus, was sie aus dem heruntergekommenen Gelände und dem abgehalfterten Fachwerkbau machen würde. Er überlegte bloß, welche seiner Anlagen er aufgeben sollte, um den Kaufpreis liquide zu haben. Die Umbauten am Kutscherhaus dauerten lange, wirklich lange. Vertragsabschluss war 1997 gewesen. Das ganze Jahr 1998 verging mit nach außen hin wenig sichtbaren Maßnahmen und die Nachbarn dachten, dem Bauherrn sei das Geld ausgegangen. Das erfuhr ich bei einem Kontrollbesuch. Wohnen konnte ich auf der Baustelle ja schon lange nicht mehr. Über dem Studio meines Freundes Volker Eckhoff hatte ich für die Zeit des Umbaus eine Bleibe gefunden. Über die Wendeltreppe erreichte ich eine Art Terrasse, von der aus ich in einen Raum treten konnte, in dem meine Schriften und Filmrollen untergebracht waren. Tisch und Stuhl gab es auch, sogar Herd und Kühlschrank. Dort brachte ich meine Tage zu, bearbeitete meine Songs und überspielte meine Filme. Nachts kletterte ich, so nüchtern wie möglich, über eine urwaldartige Hängeleiter auf den Spitzboden. Dort konnte ich zwar nicht stehen, aber ausgestreckt auf einem Futon liegen, sogar mit angewinkelten Armen. Alles in allem eine mir angemessene Lebensweise also. Manchmal übernachtete ich aber doch bei meinen Eltern in meinem ehemaligen Kinderzimmer. Da gab es sogar ein richtiges Bett. Eine Rückkehr an diesen erinnerungsträchtigen Ort hatte ich eigentlich vermeiden wollen. Aber dann trank ich in der elterlichen Küche am Abend manchmal so viel Wein, als legte ich es direkt darauf an, genau dort wieder einzuschlafen, wo ich so lange gezögert hatte, aufzubrechen. Das Gerücht, ihm sei das Geld ausgegangen, konnte mein Vater getrost belächeln. In seinem Elternhaus war es immer knapp zugegangen. Er aber hatte sich ein erfreuliches Vermögen erarbeitet. Auch sein väterlicher Großvater war ein wohlhabender Mann gewesen. Sein Großvater mütterlicherseits erst recht. Guntram schwärmte von dessen großem Haus mit Garten und Remis für Kutschen und Pferde. Alles verloren während der Inflation 1923. Guntram würde ja selbst bald so ein Anwesen bewohnen. Naja, den Stall zumindest. Der Architekt gestaltete das Haus nach Irenes Wünschen um und ging auf ihre Vorstellungen von Anbauten, Umbauten, Erweiterungen und Erkern fachmännisch ein. Vor meinem Arbeitszimmer hätte sich die Möglichkeit einer breiten Terrasse ergeben, aber das wollte Irene nicht. »Dann gucken deine Freunde immer runter, wenn wir leicht bekleidet im Garten liegen«, fürchtete sie. Nun haben meine Eltern niemals im Garten gelegen. Auch die vielen Freunde, die meine nackten Eltern hätten begaffen wollen, blieben aus. Kamen mal welche, küssten sie Irene auf die hingehaltene Wange, gaben Guntram die Hand und sagten, »Ist toll geworden!« Dass meine Eltern und ich wieder zusammenlebten, erschien ihnen allen selbstverständlich. Schon die Ausgangssituation hat meine Mutter weniger schlimm gefunden als mein Vater. Vor allem die Lage am Ende des Privatwegs gefiel ihr. Sicher, das Gebäude war vermurkst. Unten hatte bis zu ihrem Tod Frau Wolter zwei schiefe Zimmer zerwohnt. Daneben war Raum für das, was einst die Bestimmung des Gebäudes gewesen war, Fuhrwerke zu beherbergen. Das eine Tor, hinter dem die Kutschen gestanden hatten, war noch ehrwürdig, also unpraktisch. Das andere war durch eine hochklappbare Garagentür ersetzt worden. Zusammen sah das grotesk aus. Hinter der modernen Tür hatte Candidos repräsentativer Mercedes gestanden. Candido war der Hausmeister der eindrucksvollen Gründerzeitvilla, die auf sanftem Hügel thronte und auf ihr schmächtiges Nebengebäude von oben herabsehen konnte. Dort hatte, als ich mit Roland einzog, noch Frau Fritze gelebt, die imposante Witwe, der all das gehörte. Hinter dem schwer zu öffnenden und gar nicht zu verschließenden Originaltor des Kutscherhauses hatte unser mickriger Mittelklassewagen geparkt. Das musste natürlich alles weg. Totalentkernung. Der Keller war das größte Problem. Unser Schmuckstück in Spee stand auf einem zugeschütteten Teich. Das erwähnte die Voreigentümerin Frau Fritzes Tochter Ursula, als ich während der Umbauphase bei ihr zum Pastaessen eingeladen war. Sie hatte eine Zeit lang in Italien gelebt und macht ein fabelhaftes Pesto mit Walnüssen statt Pinoli. Ich wäre mit dem Teich direkt neben einem ebenfalls verschwundenen Gewächshaus auch nicht vor dem Abschluss des Kaufvertrags hausieren gegangen. Und es war ja eigentlich ziemlich romantisch, auf einem Teich zu wohnen. Allerdings etwas feucht. Mehrere Pumpvorrichtungen wurden über die Monate ausprobiert. Und wenn Guntram sich von Zeit zu Zeit nach dem Fortgang der Bauarbeiten erkundigte, fragte er nie, was macht mein Haus? Sondern immer, was macht mein Teich? Das war seine Kunst, auch Besorgtheit noch in einen Schabernack zu verwandeln. Ich freute mich auf die Veränderungen. Die Umgestaltung des Hauses bedeutete Abschied, vielleicht auch Abstand, hoffentlich. Aus unserem etwas verspielten Männerwohnheim war über die Jahre Rolands finstere Totengruft geworden. Jetzt würde frische Farbe vielleicht nicht nur die Wände aufhellen, sondern auch mein Gemüt. Dass unten nicht mehr Frau Wolters ärmliches Mobiliar stehen würde, sondern bald schon der imposante Renaissance-Schrank, neben dem ich aufgewachsen war, barg die Gefahr, mich in alte Muster zurückzudrängen. Kind im Haus sein. Aber ich wollte es nicht als müden Rückzug sehen, sondern als Aufbruch in gelebte Tradition. Das klingt doch edel. Während der Außenausbau also nur zögerlich fortschritt, kümmerte sich Irene um die inneren Werte. Von mir plan- und tatkräftig unterstützt. Auch ich machte mir Gedanken über Farben und Lampen, Töpfe und Tapeten, Vorhänge und Nachttische. Vor allem fuhr ich Irene im von Guntram geerbten Luxuswagen zu Einrichtungshäusern, Küchencentern, Stoffhandlungen und Interieurdesignern. Seit ich meine Festanstellung aufgegeben hatte, war ich allenfalls Freiberufler, also jederzeit verfügbar. Denn Trauern ist auf die Dauer keine akzeptierte Aufgabe. Irene besaß selbst ein Auto. Ihren Führerschein hatte sie schon 1948 in Berlin gemacht, aber davon wenig Gebrauch. Sie erzählte, Während sie hinter dem Steuer saß und bemüht war, den Kurfürstendamm hinter sich zu lassen, habe der Fahrprüfer angemerkt: »Gnädige Frau, die Fußgänger überholen uns.« Bestanden hat sie trotzdem. Bis auf die Umstände, unter denen sie aufwuchs, hatte meine Mutter immer Glück gehabt. Genauer gesagt, ein Auftreten, das sich als eine Mischung aus Glück und Disziplin darstellte. Besonders deutlich wurde das, als sie 1943 den Zug von Posen nach Berlin bestieg. Auf dieser Fahrt lernte sie meinen Vater kennen. Dabei gab es allerdings zwei Schwierigkeiten. Erstens, Irene war jüdisch-polnisch. Zweitens, Guntram war verheiratet. Naja, streng genommen gab es noch eine dritte Schwierigkeit. Er war NSDAP-Mitglied. Aber das wussten Irena und Guntram ja noch nicht voneinander, als sie sich auf dem Weg nach Berlin im Abteil gegenüber saßen.